Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Russland-Affäre. Trump und die Demokraten nach dem Mueller-Bericht. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
Seit 22 Monaten schwebte sie wie ein Damoklesschwert über der Trump-Administration. Der Präsident war höchst nervös, was man an seinen wütenden Tweets ablesen konnte. Die Untersuchung darüber, ob es Absprachen des Trump-Teams mit russischen Stellen gegeben habe. Das sei eine Hexenjagd, so Trump in einem fortwährenden Twitter-Staccato. Der Mueller-Report ist jetzt raus, zumindest eine Zusammenfassung, die den Präsidenten weitgehend freispricht. Wir wollen das einordnen und haben dafür eine Expertenrunde eingeladen. Zunächst Dr. Constanze Stelzenmüller, sie ist Senior Fellow an der Brookings Institution, einem Think Tank, und sie ist uns zugeschaltet aus unserem Studio in Washington, D.C. Guten Abend. Frau Stelzenmüller höre ich jetzt nicht, dann mache ich weiter. Ebenfalls in unserem Washingtoner Studio sollte zugeschaltet sein, zumindest Professor Jackson Janes, Politikwissenschaftler, bis vor kurzem noch Leiter des Center for Contemporary German Studies der Johns Hopkins University. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Pindler.
Ich begrüße dort jetzt ebenfalls unseren Korrespondenten Thilo Kössler. Guten Abend, Herr Kössler.
Schönen guten Abend, Markus Pindur.
Und aus Bonn ist uns zugeschaltet Dr. Andrew Dennison, Leiter des Thinktanks Transatlantic Networks. Guten Abend nach Bonn.
Ja, schön dabei zu sein.
Weil das Team von Mueller dicht hielt, weil niemand wusste, wann genau der Report veröffentlicht werden würde, steigerte sich die Spannung bis zum Schluss und dann ging alles ganz schnell. Zunächst mal die Frage an unseren Korrespondenten Thilo Kössler. Wie haben Sie denn das dramatische Wochenende in Washington erlebt?
Also am späten Freitagnachmittag, um es kurz zu machen, ging es los. Da wurde bekannt, dass das Papier von Robert Mueller, dem Sonderermittler, an das Justizministerium übergeben worden ist. Da wurde auch schon bekannt, und das war eine richtige News, dass es keine neuen Anklagen geben wird von Seiten des Sonderermittlers. Dann setzte ein langes Warten ein, ein Warten darauf, was denn wohl der Justizminister William Barr dazu sagen würde. Das Warten dauerte bis zum Sonntagnachmittag, 15.37 Uhr Ortszeit, als die ersten Eilmeldungen aufblitzten. Jawohl, William Barr hat dem Kongress seine Einschätzung zu dem Bericht Robert Mullers übermittelt. 15.42 Uhr meldeten die Agenturen, Mueller habe keine wissentlichen, also koordinierten, organisierten Absprachen zwischen dem Trump-Team und Russland während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes 2016 feststellen können. Und zum zweiten Vorwurf, nämlich der Behinderung der Justiz, kam William Barr zu einem Ergebnis, das ihm Mueller vorgelegt hatte. Mueller war sich nicht ganz sicher. Er sagte, ich kann Hinweise auf Verletzungen im Amt feststellen, aber ich will mich nicht festlegen. Ich überlasse das dem Justizminister. Und der Justizminister sagte, das reicht nicht aus, was da gefunden worden ist. Jetzt ist die große Frage, Markus Pindur, was wird denn William Barr dem Kongress noch übergeben? Und was wird er öffentlich machen davon? Wir wissen seit 18 Uhr, dass der Justizminister den Bericht von Sonderermittler Mueller durchkämmt und dass er vor der Veröffentlichung Informationen streicht und entfernt von geschworenen Jurymitgliedern. Und Barr wolle sichergehen, dass die veröffentlichte Vision nichts enthalte, was Quellen und Methoden, so heißt es in der Meldung von AP, dass Quellen und Methoden der nationalen Sicherheitsbehörden und Geheimdienste schaden könnte. Er möchte auch mit Staatsanwälten reden, die mit Verfahren zu tun haben, die jetzt durch diese Russland-Affäre angestoßen worden sind. Das ist der Stand der Dinge und ich darf einfach eine erste Wertung sagen, es ist kein guter Stand der Dinge.
Wie bewerten Sie das, Andrew Dennison? Wir werden den kompletten Mueller-Report wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen. Wird das ein ungutes Licht auf dieses Dokument werfen?
Ich erwarte, dass wir weitgehend die Ergebnisse dieser Bericht bekommen werden, nach einiges blockiert wird wegen weiterläufender Untersuchung, was auch nichts Gutes bedeuten kann für Trump und seine Freunde. Und natürlich auch, falls es irgendwelche Behauptungen gibt, die wirklich nicht stimmen. Also da muss man ein bisschen da durchgehen zu sehen. Aber ich erwarte, dass dieser Bericht rauskommt. Mhm. In diesem Kontext ist es wichtig, uns daran zu erinnern, warum Robert Mueller eingesetzt worden ist. Er ist eingesetzt worden, weil Rod Rosenstein, der stellvertretende Justizminister Jeff Sessions, könnte sich da nicht einmischen. Er hatte Angst, dass die FBI-Untersuchung, Abwehruntersuchung gegen, also die Untersuchung der russischen Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf, also eine Frage der nationalen Sicherheit, und ich bin immer noch der Meinung, das geht hauptsächlich um nationale Sicherheit und nicht um eine Straftat von Donald Trump. Die Gefahr war aber da, dass Trump versuchen würde, diese Untersuchung der russischen Einmischung zu blockieren. Warum? Weil er Angst hatte, es würde rauskommen, dass er wegen den Russen im Weißen Haus saß und seine Legitimation, er war sensibel sowieso, weil Hillary Clinton 3 Millionen mehr hatte. Also, was bedeutet das heute? Wir sollen uns nicht darauf konzentrieren, ob Trump schuldig ist oder nicht schuldig, sondern wir wollen wissen, was haben die Russen gemacht? Was ist der volle Umfang von dieses Handelns? Und ich glaube, das wird auf den Tisch kommen. Und das wird komplizierte Herausforderungen für die amerikanische Außenpolitik aufstellen. Wie reagieren wir auf diesen Angriff auf unsere Souveränität mit diesen unheimlichen strategischen Konsequenzen, der Wahlsieg von Donald Trump? In dem Sinne, ja, Bericht kommt raus und wir sollen nicht vergessen, es geht auch um nationale Sicherheit und nicht nur um die Frage, ob Trump eine Straftat begangen hat.
Jetzt ist die Frage natürlich, ob ein Präsident sich daran beteiligt hat, nicht ganz unerheblich. Und das gibt einem natürlich auch zu denken. Gibt es da Ungereimtheiten im Mueller Report? Die Frage mal in die Runde. Zum Beispiel diese Bewertung, dass sich Trump nicht der Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe. Das wird ja dann mit einem großen Kaviat versehen. Also der Sonderermittler sagt dann, er könne den Präsidenten aber nicht komplett entlasten. Das mutet ja merkwürdig an. Warum wollte er nicht zu einer Schlussfolgerung kommen, zu einer klaren?
Das ist wirklich eine doppelbürdige Geschichte. Mueller sagt auf der einen Seite, es gab keine Verbrechen, aber ich kann den Präsidenten auch nicht entlasten. Das wirft natürlich inhaltlich die Frage auf, ja, welche Hinweise gab es denn? Und wie kommt Robert Mueller zu dieser Einschätzung? Und wieso kommt er zu keinem Ergebnis? Man zeige mir mal einen Staatsanwalt, der nach 2 Jahren der intensiven Ermittlungen zu keinem Ergebnis kommt. Er ist eingesetzt worden, um in einem apolitischen Raum über den Parteien stehend, diese Untersuchung zu führen. Und was macht er in einer der entscheidenden Fragen? Er gibt das zurück in den politischen Raum an einen Justizminister, der erst vor wenigen Wochen von Donald Trump eingesetzt worden ist. Das ist ein Vorgang, ich glaube, der ist einmalig.
Darf ich hier reinspringen?
Gerne.
Können Sie mich jetzt hören, Herr Pindur?
Hallo, ich kann Sie jetzt wunderbar hören.
Schönen Abend nach Deutschland aus Washington. Also, ich habe hier 2 Punkte zu machen. Das erste ist, wir haben jetzt mehrfach gesagt, Mueller sagt, Mueller schreibt. Wir wissen ja nicht, was Mueller sagt oder was er schreibt. Wir wissen nur, was Mr. Barr sagt, was Mueller schreibt. Aber er hat, Barr hat in dem 2. Punkt, wo es um Obstruktion geht, also sozusagen die Behinderung der Justiz, offensichtlich ja nicht nur gesagt, ich kann hier keine Aussage treffen, sondern er hat sehr sorgfältig die Fakten und die möglichen rechtlichen Bewertungen für beide Seiten gesammelt und aufgelistet. Das bedeutet, er hat
also
eigentlich
Argumente pro und contra Trump sozusagen, um es mal zu verdeutlichen.
Ja, Argumente, aber er hat eben auch Tatsachen aufgelistet. Und das bedeutet, hier ist vermutlich ein sehr reicher Schatz an Fakten und an Wertungen, die erstens in den folgenden parlamentarischen Untersuchungen und Justizverfahren, die ja alle noch anhängig sind, also ich glaube, wir kommen auf sowas wie ein Dutzend.
17,
sehr gut, vielen Dank. Verwertung finden. Und zweitens ist auch vorstellbar, dass wenn diese Tatsachen publik werden und diese Bewertungen publik werden, dass sich erstens der Kongress als Ganzes damit befassen könnte und natürlich die Öffentlichkeit. Also mit anderen Worten, Mueller hat die Grundlage geschaffen für eine umfassende, nicht nur justizförmige Bewertung, sondern auch eine politische Bewertung dieses Verhaltens. Das halte ich für das Signifikanteste, was in dem vierseitigen Brief von Barr steht.
Ich kann nur das unterstreichen, Markus Pender, an sich ist das ein Politikum geworden in dem Moment, wo er das weitergereicht hat an den Generalrechtsanwalt, der Herr Barr. Ich glaube auch, das hätte man meinen können, dass er meinte, das wäre auch dann vielleicht mal in dem Kongress zu einem Thema werden können und vielleicht müssen. Und was mir im Gegensatz zu Andrew Kummer macht, ist die Frage, ob das stückweise herausgelassen wird, in einer merkwürdigen Weise, man nennt das auf Englisch Drip, Drip, Drip.
Und
dass
man
das eigentlich nur dann vielleicht als Ergebnis rauskommt, dass wir jemand in der finden, der oder jemand sich befindet in einer Lage, das Ganze zu veröffentlichen, illegal.
Darf ich den Gedanken einfach weiterführen? Ich habe mich gefragt, weshalb hat Robert Mueller dieses Verfahren gewählt? Warum hat er das William Barr zugespielt? Und ich könnte mir vorstellen, dass er das bewusst getan hat. Just um aufzudecken, welche Diskrepanzen, welche Widersprüche, welche Ungereimtheiten es gibt. Ja. Und den Druck in dieser Frage so weit zu erhöhen, dass William Barr sagen muss, und der Kongress muss alles bekommen, um
genau, ich habe gar keine andere Wahl, weil wir uns sonst hier unmöglich und unglaubwürdig machen.
Und vielleicht der Kongress hat einstimmig mehr oder weniger gesagt, wir wollen das Ganze sehen. Mhm. Einschließlich der Präsident und sein Sohn.
Und das darf man nicht ignorieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, Robert Mueller ist ja ein Professionell wie kein anderer in Amerika. Ich denke, er wusste, er musste diesen Bericht ja an Barr, also am Justizminister, weitergeben. Er wusste, was für ein Spielchen William Barr machen würde nach seiner komischen Behauptung, dass ein Präsident der Behinderung der Justiz nicht vorgeworfen werden kann. Er wusste, dass dieses Spielchen kommen würde. Und er wusste, dass William Barr wahrscheinlich deswegen eine riesige Kritik ernten würde und dass der Druck, dieser Bericht zu veröffentlichen, nach dieser komischen Beschreibung der Bericht von William Barr, dass er nur steigen wird. Und wir müssen auch wissen, der Kongress hat jede Menge Möglichkeiten, da zu erzwingen, dass Sachen veröffentlicht werden. Und der Kongress kann auch Robert Mueller wie William Barr, also Repräsentantenhaus, zur Aussage vor Ausschüsse erzwingen. In diesem Sinne, ich denke, wir werden das bekommen und wir sollen, Barr hat da nichts zu sagen letztendlich. Und ich glaube, es kommt eher jetzt
als also wir müssen uns darauf einstellen, dass das noch ein längeres Nachspiel im Kongress haben wird. Ja. Da sind wir uns offensichtlich alle einig. Jetzt ist die Frage, welche politische Wirkung das haben wird. Man kann sich ja schwer vorstellen, dass jetzt noch irgendwelche Enthüllungen, die da noch kommen könnten, die amerikanische Öffentlichkeit in große Erregung versetzen könnten. Denn die Fallhöhe, die politische Fallhöhe der Mueller-Untersuchung wird das doch alles nicht mehr haben. Verrennen sich die Demokraten da nicht, wenn sie das tatsächlich weiter verfolgen?
Also ich denke, ich würde sagen, die Demokraten können einfach jetzt ein bisschen abwarten. Es wird von außerhalb dem Kongress auch Druck entstehen, diesen Bericht zu veröffentlichen. Und wenn die Fakten auf dem Tisch sind, dann wird der Druck wieder von alleine entstehen hinter Trump her. Aber jetzt sind sie schlau, sich zurückzuhalten und zu warten.
Vielleicht darf ich, Markus Pinto, einen Schritt noch zurückgehen. Weshalb ist es so wichtig, dass der Kongress die Informationen erhält? Und zwar so komplett wie nur irgend möglich. Der Sonderermittler hätte nicht die Möglichkeit gehabt, Klage zu erheben gegen den Präsidenten. Warum? Weil das Justizministerium der Rechtsauffassung ist, ein amtierender Präsident kann nicht angeklagt werden. Wer kann alleine den Präsidenten zur Rechenschaft ziehen? Das ist das Repräsentantenhaus, das ist der Kongress. Wenn das Parlament aber nicht die nötigen Informationen erhält von William Barr, dem Justizminister, dann ist das ein Cover-up, ein Vertuschen, ein Verhindern. Eine verfassungsmäßige Instanz wird ausgegrenzt und deshalb These, befindet sich dieses Land auf direktem Wege in eine Verfassungskrise. Zwei Verfassungsorgane befinden sich im Konflikt.
Diese These möchte ich mal aufgreifen und da Jackson Janes um eine Bewertung bitten und danach auch Frau Stelzenmüller. Wie sehen Sie das? Ist das unvermeidlich, dass es jetzt auf eine Verfassungskrise hinausläuft?
Es ist nicht unvermeidlich. Ich meine, wenn wir wieder zurückdenken an 1974 mit Nixon, das ist natürlich dann, da war eine Ausweichmöglichkeit gegeben, aber die politischen Schachspiele sahen anders aus damals in dem Kongress. Die Republikaner haben Nixon da gedrängt, doch mal das zu werfen. In diesem Fall haben wir einen gespaltenen Kongress. Und wenn die Demokraten in der Mehrheit in dem Haus sagen, aufgrund von dieser Vertuschung, wenn man das so sagen, wie Thilo das gesagt hat, als Grund, einfach eine Amtsenthebung-Verfahren im Gange zu setzen, dann wäre das ein Konflikt mit dem Senat. Was wir nicht außer Acht lassen müssen, ist, dass es gibt eine dritte Instanz, und das ist der Supreme Court. Und es könnte auch dort landen, wenn dieses Schachspiel weiter sich verschärft. Also insofern sind alle drei Regierungsapparaten hier im Spiel.
Ich kann da das mit dem Verfassungskonflikt, das möchte ich gerne näher erläutert haben, weil das wäre ja tatsächlich eine wirklich schwere Staatskrise. Frau Stelzenmüller, es könnte ja nur zu einem Verfassungskonflikt kommen, wenn es unlösbare Konflikte zwischen Verfassungsorganen gibt. Mhm. Und es ist ja nicht zu sehen, dass zum Beispiel die Demokraten im Repräsentantenhaus, dort haben sie zwar eine Mehrheit, aber sie würden ja zum Beispiel für ein Impeachment im Senat keine Mehrheit bekommen. Sehen Sie dieses Potenzial?
Also ich bin, glaube ich, skeptischer als Thilo Kössler und als Jack Janes, was die Verfassungskrise anbetrifft. Nicht zuletzt, weil dieses Land sich irgendwie seit gefühlt 2,5 Jahren in der Verfassungskrise befindet. Und wir inzwischen, glaube ich, jedes Gefühl für normale Maßstäbe verloren haben. Also wir alle, die wir hier in Washington leben und das beobachten, und die Teilnehmer noch viel mehr. Man muss also, glaube ich, einfach mal ganz nüchtern anerkennen, dass sich die Maßstäbe dessen, was inakzeptabel ist, völlig verändert haben in den letzten 2,5 Jahren. Das ist das Erste. Zweitens, Sie haben recht, ich also halte ein Impeachment-Verfahren sozusagen ohne wesentliche zusätzliche Erkenntnisse momentan für sehr unwahrscheinlich. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir uns bereits in der Einflugschneise für den nächsten Präsidentschaftswahlkampf befinden, der diese Verfahren überschatten wird. Und wo momentan, muss man sagen, die Demokraten keine sonderlich organisierte Figur abgeben, in Amerika kennt man den Ausdruck Circular Firing Squad, also sozusagen eines stehen im Kreis und erschießen sich gegenseitig. Und dass auch die Führung der Demokraten im Kongress hat momentan, glaube ich, eher damit zu tun, die Energien ihres linken Flügels zu bändigen, als hier wirklich für eine koordinierte Reaktion zu sorgen. Das darf man nicht vergessen. Ich würde aber gerne noch mal auf einen anderen Punkt hinweisen. Also mit anderen Worten, ich glaube, Verfassungskrise haben wir jetzt noch nicht. Ich sehe noch keine wirklich koordinierte Reaktion. Das könnte sich ändern, wenn größere Teile dieses Berichtes publik werden. Und wir wissen ja noch nicht, was da drin steht.
Aber oder einen nicht Punkt, publik werden.
Oder nicht publik werden, richtig. Aber einen Punkt haben wir sehr schnell übersprungen. Und das ist der erste Teil des Berichts von Müller, der sich ausweislich des Briefs des Justizministers Barr beschäftigt mit der Frage der Verschwörung. Und Barr hat sehr sorgfältig juristisch formuliert hier und hat gesagt, Müller hat keine Grundlage gefunden, nach den extrem strengen Maßstäben des amerikanischen Strafrechts hier eine Anklage gegen den Präsidenten zu erheben. Das heißt aber noch nicht, dass es nicht strafrechtlich relevante oder sonst rechtlich relevante Punkte geben könnte, die im Zusammenhang mit dem Punkt Zusammenarbeit mit einem hostile foreign power ja hier noch von Bedeutung sein könnten. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einer ausländischen Macht, noch dazu einer feindseligen Macht, Gegenstand eines justizförmigen Verfahrens ist, das den Präsidenten und das Weiße Haus direkt involviert. Das ist der eigentliche Skandal, um den es hier geht. Der Rest ist Dekoration. Und da gibt es noch Anklagen, die noch offen sind, insbesondere die gegen Herrn Stone, den politischen Berater, der sich als willfähriger Mittelsmann zwischen der Trump-Organisation und den Russen mehrfach öffentlich deklariert hat. Das heißt, die Frage der strafrechtlichen Bedeutung kann sich auch auf die Mittelsmänner beziehen. Und das ist noch längst nicht ausverhandelt.
Ja, es hat ja schon 5 Urteile gegeben. Es hat 34 richtig. Anklagen gegeben, 5 Exakt. Urteile und 7 Geständnisse. Ja. Und man muss daran erinnern, dass allesamt, da war Betrug dabei und alle kriminellen Geschichten, die man sich nur vorstellen kann. Aber meistens Steuerhinterziehung. Anklagen, meistens Steuerhinterziehung, aber alle hatten mit Russland Kontakten zu tun. Allesamt. Es gab 100 Kontakte von mindestens 14 Leuten aus dem engsten Umfeld Donald Trumps.
Und die Angeklagten haben fast alle Strafminderung bekommen, weil sie gegen anderen ausgesagt haben in Untersuchungen, die noch am Laufen sind oder vielleicht auch abgeschlossen sind. Ich unterstütze, was Constanze Schnelzenmüller sagt. Das ist erst und am wichtigsten als eine nationale Sicherheitsherausforderung und Krise vielleicht zu sehen, wie Amerika sich jetzt eint, um das zu verhindern in der Zukunft und was man mit einem aggressiven Russland überhaupt machen kann oder machen soll. Die Verfassungsstreit, ja, die ist da, Verfassungskrise, da werden wir übereilt. Lass uns nicht vergessen, wir haben die Klageschrift noch nicht gesehen. Wir haben Mueller's Bericht noch nicht gesehen. Wir haben irgendeinen komischen Trailer von Barr bekommen, aber das ist nicht repräsentativ. Und wir müssen
kennen
64 einfach ein bisschen
Worte
warten.
Von Mueller.
Ja. Genau. Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen, wenn ich darf, Markus Mendur. Und das ist, dass wir es bei sowohl beim Thema der Zusammenarbeit mit einer ausländischen Macht, als auch beim Thema der Justizbehinderung, als auch bei den ganzen Korruptionsfragen, die auch noch gar nicht geklärt sind, zu tun haben mit Beweismitteln und Beweiserhebung, die unter anderem durch den Einsatz geheimdienstlicher Mittel entstehen. Und zwar sowohl der nichtmenschlichen Mittel als auch sozusagen von Spionage, die bekanntlich sehr schwer in ein justizförmiges Verfahren einzuführen sind und erst recht öffentlich zu machen sind. Das heißt, auch da musste man immer vermuten, dass bestimmte Aspekte dieser Untersuchung niemals an die Öffentlichkeit geraten würden, weil sie die Quellen und die Verfahren der amerikanischen Dienste gefährden würden. Auch
vielleicht
diesen Abstrich muss man machen.
Zusammenfassen, es war so schwierig, weil es sowohl eine Abwehruntersuchung war, wie man das macht mit anderen Quellen und Methoden und anderen Beweislast und dann, weil die eben auch auf Korruption im Sinne von Betrug und allerlei Bankbetrug gestoßen sind, dann war das mit einer anderen Beweislast. Eine höllisch schwierige Aufgabe für eine Untersuchung.
Wurde dieser Mueller-Untersuchung einfach auch überbewertet und übergewichtet, weil er sich ja eben ganz streng an justiziable, gerichtsfeste Beweislagen halten musste. Und ist es in der Tat dann nicht richtig, den Blick zu weiten, was außerhalb dieses Mueller Reports denn bekannt ist über die Kontakte zu Russland von verschiedenen Vertrauten Trumps und zu Trumps Auftreten gegenüber Putin zum Beispiel?
Also aus journalistischer Perspektive kann ich nur sagen, das, was da passiert ist, konnte man gar nicht überbewerten. Ich meine, es war ja auch mit einem Bombardement permanenter News ging das einher. Man muss ja überlegen, dass dieser Präsident alles getan hat, um das zu vertuschen und zu verheimlichen, in Abrede zu stellen. Er hat dieses Verfahren illegitim genannt. Er hat den Sonderermittler, der ein unabhängiger Sonderermittler war, angegriffen, angefeindet. Er hat gesagt, nicht die Russen sind die eigentliche Gefahr, sondern die Attacke für das Land heißt Robert Mueller. Und er hat im Zuge dieser ganzen Geschichte auch natürlich den Rechtsstaat angezweifelt, die Autorität seiner Institutionen und Instanzen angezweifelt. Er hat die Geheimdienste in Misskredit gebracht. Und das waren alles Geschichten, die waren so atemberaubend. Und Constanze Stelzenmüller hat es ja gesagt, wir haben uns an dieses Empörungsniveau ja im Grunde schon gewöhnt. Und es hat sich alles verändert. Nur das muss man immer wieder mal in Erinnerung rufen, dass das die Begleitmusik war.
Richtig. Und die politische Bewertung muss man also strikt trennen, dieses ganzen Komplexes von der juristischen Bewertung. Da ist es ja nicht so eindeutig möglich, offensichtlich.
Richtig.
Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte, dass dann diese giftige Suppe, die jetzt im losgelassen worden ist in den letzten 2 Jahren, wo die gesamte Nation ausgelegt war anhand von Beschimpfungen von beiden Seiten, trägt dazu bei, dass die gegenwärtige Verschärfung, übrigens ein Tag nachdem das alles bekannt wurde, ging Präsident Trump auf dem Kriegsfahrt gegen Obamacare. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Hubris auf seiner Seite momentan, zu sagen, jetzt kann ich alles durchsetzen. Und das glaube ich im Hinblick übrigens auf die Zerfleischung oder Selbstzerfleischung der Demokraten, die eigentlich Constanze angesprochen hat, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit für die Demokraten, weil hier wäre möglicherweise ein Schlüssel für einen Sieg in 2020. Aber im Endeffekt, was meine Sorge ist, ist, das Land wird noch ideologisch verschärft in den nächsten 2 Jahren, egal wie man das juristisch oder politisch auslegt momentan.
Vielleicht nochmal zurück zu der Figur von Müller. Es ist sicher immer ein Fehler gewesen, in Robert Müller sowas wie den Heilsbringer und den Retter der amerikanischen Demokratie zu sehen. Und dass er von manchen so überhöht wurde, ist einfach ein Symptom dafür, wie tief dieses Land zerstritten und polarisiert ist. Und wie ratlos, auch wesentliche Spieler waren. Man muss sich ja hier nochmal vergegenwärtigen, dass die Führung der beiden politischen Parteien mit einer wirklich ganz bemerkenswerten Hilflosigkeit agiert hat. Und Ratlosigkeit und auch einem, also man kann auch das Wort Opportunismus, glaube ich, hier durchaus verwenden. Trotzdem, sagen wir mal, unter Demokratie-Gesichtspunkten ist es natürlich richtig zu sagen, diese Art von Problemen sollte nicht der Justiz zugeschanzt werden, sondern die muss in der politischen Agora, im politischen Raum gelöst werden. Aber es ist, glaube ich, uns allen auch klar, dass wir hier gerade dem größten Stresstest einer westlichen Demokratie in der Neuzeit beiwohnen. Und da haben wir als Europäer, glaube ich, auch keinen Grund, in irgendeiner Weise hochnäsig zu sein. Also man kann nur Mitgefühl haben und sich die Zustände zu Hause anschauen und sagen, naja, wer weiß, was uns noch droht.
Mit Blick auf die amerikanische Demokratie muss man doch jetzt ganz klar sagen, aber auch oder fragen nach der Wirkung, die das haben wird. Denn diese Untersuchung ist ja nun mal im Raum. Der Mueller Report wird dann vielleicht im April in größeren Teilen einzusehen sein. Aber das ist schon mal im Raum. Und da steht einfach im Raum, dass jetzt Donald Trump sagen kann, er sei entlastet worden. Und in dieses Horn stoßen ja schon sehr, sehr viele direkt nach den ersten Neuigkeiten, die bekannt wurden über den Report.
Aber das stimmt nicht ganz.
Aber die Bewertung, was ich machen wollte, war unterscheiden zwischen der politischen Wirkung und den politischen Realitäten, die sich uns noch lange entblättern werden in verschiedenen Kongressausschüssen. Aber die politische Wirkung, diese Frage möchte ich Ihnen allen stellen, wird die nicht sein, dass Trumps Wiederwahl durch diesen Bericht wahrscheinlicher geworden ist?
Also ich glaube ja. Auf der einen Seite aufgrund von, was wir beide hier angesprochen haben, das ist der Zustand für eine demokratische Partei. Also das ist sehr momentan gespaltet, fragmentiert und die haben wenig Zeit, um unter einen bestimmten Schirm zu kommen, um gegen Trump anzugehen. Ich fürchte, das wird wohl sehr schwer sein. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Wahl letztes Mal in 2016 sehr, sehr knapp war. Es ist die Frage, inwieweit eigentlich diejenigen Leute, die diese Szene, diese politische 2 Jahre vor uns jetzt, beeinflusst wird von dieser angehenden, unaufhörlichen Auseinandersetzung über, was ist dann tatsächlich passiert. Gerade wenn der Bericht nicht vollständig dann erscheint, was ich momentan erwarte. Insofern, ich glaube, die Auseinandersetzung wird weiterhin heiß bleiben. Die Frage ist, ob das tatsächlich in 2 Jahren noch so heiß ist, dass die Mobilisierungskräfte von beiden Seiten die Demokraten den Vorhand geben oder auch Trump. Und ich tendiere momentan zu sagen, möglicherweise für den bestehenden Präsidenten.
Ich glaube, es ist relativ absehbar, was passieren wird. Die Demokraten haben gesagt, wir werden jetzt den Untersuchungsgegenstand ausweiten. Der Untersuchungsgegenstand von Robert Mueller war auf 2 Themen limitiert. Wir müssen jetzt in die Breite gehen. Wir wollen zum Beispiel auch wissen, wie es sich mit den Finanzen von Donald Trump verhält. Das Trump-Lager wird das dazu benutzen, um zu sagen, Moment mal, der Mann ist doch exkulpiert worden. Der Mueller hat doch gesagt, da ist nichts. Und ihr setzt das weiter fort. Das heißt, die Demokraten werden, glaube ich, fast zwangsläufig in die Rolle derer kommen, die sich den Vorwurf permanent von Donald Trump anhören müssen. Sie sind nun diejenigen, die die Hexenjagd veranstalten. Und damit werden die Demokraten ein Problem haben.
Also das ist eine Gefahr, dass man versucht, diesen ganzen Prozess sozusagen zur, wie man im Amerikanischen sagt, Re-Litigation zu bringen, also den Prozess nochmal zu führen, den Mueller jetzt tatsächlich aber zu einem wie auch immer gearteten Abschluss geführt hat.
Ich mache mir da keine große Sorgen. Erstens, wir müssen erkennen, Donald Trump sagt, ich bin total entlastet und selbst der Barr muss zitieren, denn sonst wäre es wirklich peinlich, wenn das rauskommt. Der Barr muss zitieren, was Mueller geschrieben hat, das ist keine Entlastung. Punkt. Es ist keine Entlastung. In diesem Sinne denke ich, die Demokraten, was sie auch tun, sollen sich auf Gesundheitsreform und Bildung und vielleicht Einwanderung ein bisschen konzentrieren und einfach abwarten, bis dieser Bericht rauskommt und die Republikaner dann irgendwie unangenehm werden. Denn im gewissen Sinn, ja, Trump hat nie eine Mehrheit gehabt. Er hat ja mit 3 Millionen weniger Stimmen als Hillary Clinton gewonnen. 2018 bei den Zwischenwahlen haben 10 Millionen mehr Leute Demokraten als Republikaner gewählt. Ja, es stimmt, Mehrheiten haben es schwer in Amerika. 2 Senatoren aus Kalifornien sind Demokraten, 2 Senatoren aus Wyoming, wo ich herkomme, sind Republikaner. Nur 600.000 Einwohner in Wyoming, 40 Millionen in Kalifornien. Da sehen wir, was wir für ein Problem haben. Aber ich sage Ihnen, wenn die Senatoren aus Wyoming sehen, schwarz auf weiß, ja, dass Trump verwickelt worden ist mit allerlei Korruption, nicht nur mit den Russen, sondern vor allem das, was in New York untersucht wird, dann denke ich, diese Leute würden auch überlegen, ob sie vielleicht ein anderer republikanischer Kandidat in den Präsidentschaftskampf reinschicken, zum Beispiel der Senator Mitt Romney aus
heftiger
Utah.
Widerspruch. Ja.
Also,
heftiger Widerspruch.
Kann nur sagen,
wir haben diesen Mueller-Bericht
noch nicht gesehen. Prinzip Hoffnung, Daniel, aber ich glaube nicht, dass das da wirklich einer Realität entspricht.
Also 10 Millionen mehr Wähler für Demokraten als Republikaner, das muss man zustimmen. Und zu sagen, dass Trump entlastet ist, bevor dieser Mueller-Report veröffentlicht wird, ich finde, das ist voreilig.
Ja. Es wird die politische Dynamik nicht dazu führen, ganz kurz noch, ich möchte mal zwischenfragen, wird die politische Dynamik nicht dazu führen, schlicht und ergreifend, dass, ich sag mal, alle außer uns Politik-Nerds, also diejenigen, die berufsmäßig sich damit befassen und die das in alle Winkelzüge verfolgen, dass doch außer denen niemand mehr genau verfolgen wird, ob da noch 1 Million an Steuern hinterzogen wurde oder dies und jenes noch an kriminellem Verhalten gewesen ist. Ich frage mich tatsächlich, und die Frage stelle ich an Sie alle, ich frage mich, wie weit wird es die Wählerschaft noch interessieren nach diesem Mueller-Report?
Also das ist dieser Abstumpfungseffekt, ganz genau so wird es sein. Also ich glaube, dass es sich in der Republikanischen Partei niemand mehr findet, der offen gegen Donald Trump rebelliert, geschweige denn ihm in den Rücken fällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sogar ein Gegenkandidat findet, der gegen den amtierenden Präsidenten antreten will. Zweitens, ich habe die Befürchtung, dass die Demokraten wirklich richtig werden, um den Bericht kämpfen müssen. Und zwar sehr, sehr kleinteilig kämpfen müssen. Und es wird langsam, aber sicher, wird es immer mehr an die Wahrheit kommen. Aber dieser Bericht fällt ihnen ganz bestimmt nicht in den Schoß. Und drittens, was für die Schlagkraft der Republikaner spricht, anders als bei Watergate verfügen die Republikaner heute über ein mediales Organ, das landesweit sendet und das die gesamte Trump-Öffentlichkeit 24 Stunden am Tag infiltriert, gefangen hält, mit Lügen versorgt, mit Verschwörungstheorien versorgt. Das ist Fox News. Und Fox News ist ein Faktor in dieser ganzen Krise.
Darf ich vielleicht noch 3 Punkte hier anbringen? Also erstens, ich muss Arno Dennison auch widersprechen. Also die Uhr läuft für die Präsidentschaftswahlen. Und es kann gut sein, dass bei all diesen Untersuchungsverfahren im Kongress und in den diversen Gerichten, die sich jetzt noch mit den kleineren Teilen der Untersuchung befassen, dass da noch alles Mögliche Skandalöse rauskommt. Aber das wird mehr und mehr im Geräusch des Präsidentschaftswahlkampfs untergehen. Das ist der erste Punkt. Und natürlich, je näher solche Befunde an das Datum des Präsidentschaftswahlkampfes herankommen, desto mehr werden sie dem Vorwurf und dem Verdacht der Politisierung unterliegen. Deshalb musste ja Mueller jetzt auch veröffentlichen. Das war ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, was hier leicht vergessen wird, ist, dass also ausweislich alles, was ich gefunden habe, die Einflussnahmemöglichkeiten seitens Russlands oder anderer feindseliger äußerer externer Akteure nach wie vor gegeben sind. Das heißt, dieses Land ist gut beraten, sich seine Verwundbarkeiten im Wahlverfahren und auch in den Köpfen der Menschen anzuschauen und dagegen etwas zu tun. Das sollte man nicht vergessen. Und der dritte Punkt ist, dass es noch ein paar außenpolitische Themen gibt, bei denen sich der Präsident jetzt auch entfesselt fühlen könnte. Wir haben nächste Woche hier einen NATO-Gipfel zum 70. Jahrestag der NATO, wo ich glaube, einige von uns hoffen, dass die USA nicht aus der NATO austreten. Und dann gibt es noch das diffizile Verhältnis zu Nordkorea und. Also mit anderen Worten, es sind hier noch einige wirklich hochkritische Probleme zu behandeln, die möglicherweise auch in diesem ganzen Lärm untergehen und wo es aber um existenzielle Interessen der Europäer gehen kann. Und wir gut beraten sind, alle die Nerven zu behalten.
Was sagt denn der Senat zur NATO und zu Russlands Intervention? Ist es nicht so, dass sehr, sehr viele Republikaner mit Demokraten für die NATO und gegen Russland gestimmt haben? Und das hat auch für Ärger im Weißen Haus gesorgt. Also ich glaube, gerade in der Außenpolitik sollen wir die Republikaner nicht aufgeben. Es gibt Republikaner, die auch gegen Trump dort stimmen.
Ich gebe die Republikaner nicht auf, aber der Präsident hat hier weitgehende Prärogative, das wissen Sie auch, Herr Dennison.
Und Sie meinen, er könnte die USA aus NATO rausnehmen?
Der Präsident kann viel solo entscheiden. Der Senat wird, Sie haben völlig recht, dass der Senat in diesem Punkt also heftigen Widerstand leisten wird. Aber er hat auch im Haus und im Senat treue Parteigänger, die zu ihm halten werden und jetzt erst recht, weil sie sehen, dass er nicht destabilisiert worden ist durch diesen Bericht und möglicherweise für ihre weitergehenden Interessen deshalb weiterhin von Nutzen ist.
Und die Lehre, glaube ich, für die Demokrats in diesem Sinne ist, nicht so sehr auf 2016 zu konzentrieren, sondern auf 2018 zu konzentrieren. Mhm, genau. Warum sitzen 100 neue Demokraten in dem Haus? Und die haben nicht unbedingt gewonnen damals im November mit Mueller. Die haben mit Obamacare gewonnen. Die haben mit hautnahe Angelegenheiten in den Ländern, wo sie wohnen. Und ich glaube, wenn die Demokraten schlau sind, dann werden sie irgendwo einen Ausgleich finden müssen, um auf diese Issues konzentrieren zu müssen und dann entscheiden, was tatsächlich dann rauskommt von Muellers Bericht in den nächsten 2 Jahren. Ich bin nach wie vor skeptisch, inwieweit das tatsächlich in 2020 eine Rolle spielt. Es sei denn, dass irgendwas ganz unerwartet dann ans Tagelicht kommt. Aber im Moment, die Demokraten sollten dann aufpassen, wie sie gewonnen haben in 2018 und sehen, ob sie das in 2020 wiederholen können.
Was immer sei, die USA werden in nächster Zeit weiterhin sehr mit sich selbst beschäftigt sein, als Gesellschaft, als Politik. Sie haben eben die Europäer angesprochen, Frau Stelzenmüller. Welche Schlüsse sollte denn die deutsche Außenpolitik aus all dem ziehen?
Also, ich glaube, oberstes Gebot, oberstes Gebot ist wirklich die Nerven behalten, sich nicht zu sehr sozusagen mit von dem ganzen Geräuschen ablenken lassen, sondern auf die existenziellen Interessen Deutschlands und Europas schauen. Und eine, sagen wir mal, eigene Verwundbarkeiten, die wir in der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik durchaus haben, schließen und versuchen mit den Amerikanern zu kooperieren, wo wir können und müssen, weil es nicht anders geht oder weil wir es wollen. Und da, wo es nicht anders geht, Widerstand leisten. Das wird uns viel Kraft und viel Energie und Konzentration kosten. Es gibt hier, das darf man nicht vergessen, ich lebe seit 4,5 Jahren hier in diesem Land, viele Freunde Europas und von Deutschland. Wir sollten nicht, weil wir Schwierigkeiten mit dieser Regierung haben, mit dem Land brechen, sondern uns unsere Freunde eng halten und versuchen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, so gut wir können und so lange wir können.
Andrew Dennison, wie bewerten Sie das?
Eindeutig damit einverstanden, dass es im existenziellen Interesse Deutschlands ist, mit diesem Amerika weiter zusammenzuarbeiten. Es ist nie einfach gewesen, mit diesen Supermacht zusammenzuarbeiten. Es ist auch nie einfach gewesen, einen europäischen Konsens gegenüber diesen Supermacht zu organisieren. Ich denke, es wird für Deutschland einfacher, wenn man erkennt, wie wichtig es ist, dass dieser reichste Land Europa viel mehr in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Entwicklungspolitik entwickelt. Da ist wirklich so viel, was dieses reiche Land machen könnte, um alle europäischen Staaten handlungsfähiger zu machen. Und dann werden wir nicht so zynisch und dann kann, sage ich als Europäer, und dann kann Europa auch mit gewissen Souveränität gegenüber Amerika auftreten. Aber es kostet was und man muss dafür bereit sein, Gold locker zu machen. Geld und Gold.
Geld locker zu machen. Geld oder Gold, das ist in diesem Fall dann relativ egal. Jackson Janes, wie schauen Sie das? Wie sehen Sie das? Strategische Autonomie, das ist ein Begriff, der derzeit immer im Raume steht. Ist das überhaupt erreichbar für die Europäer in absehbarer Zeit? Selbst wenn die Deutschen sich endlich eines Besseren besinnen und mehr für ihre eigene Verteidigung und die Abschreckung ausgeben?
Selbst wenn sie das machen, ich glaube, der Begriff ist irreführend, weil die einige Herausforderungen stehen weit außerhalb Europa. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich dann uns einigen können, dass diese Herausforderung, sei es China, sei es wo sonst auf der Welt es brennt, oder sei es auch in Russland, oder sei es auch in den Nahosten. Also ich glaube, wir müssen den Horizonten erweitern, und sagen, was können wir gemeinsam anpacken und nicht so mit uns selbst irgendwie in einem Schlammschlag sich befinden. Im Endeffekt, ich glaube, das ist dann das Ergebnis im Prinzip. Ich glaube, das haben wir da bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, dass sehr viele Mitglieder von dem Kongress erschienen sind, so viel wie noch nie zuvor. Und ich glaube, für die Frage, die Markus Pinne gestellt hat, was kann man in Europa tun oder in Deutschland erst recht, ist dann mindestens ein Angebot wahrzunehmen, mit diesen 535 Menschen auch mal Kontakt aufzunehmen, weil möglicherweise, egal was in 2020 passiert, sind sie längerfristig da als Donald Trump.
Thilo Kössler, was wären Ihre Schlüsse aus diesen Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis?
Also ich bin ja unter dem Eindruck dieses Präsidenten schon froh, dass das Zeitalter des Appeasement vorbei ist. Wie lange hat es gedauert, bis unsere Politiker erkannt haben, dass dieser Donald Trump nicht einzufangen ist, dass er sich nicht einbinden lässt in vorhandene Strukturen, dass er sie zerstört? So, in Analogie zu vergangenen Zeiten ist es also längst Zeit für Containment, glaube ich. Und das gilt handelspolitisch.
Einem Verbündeten gegenüber?
Einem Verbündeten gegenüber, das muss man so sagen. Das gilt handelspolitisch. Wir haben immer noch den Streit um die Autozölle und sie werden garantiert kommen. Das gilt aber auch sicherheitspolitisch. Wir müssen überlegen, was sind unsere Interessen. Wir müssen nach neuen Allianzen, glaube ich, gucken. Wir müssen die Alten nicht aufgeben, dürfen die Alten nicht aufgeben, die Brücke nicht zerstören. Aber wir müssen nach neuen Verbündeten gucken. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel.
Zum Beispiel?
Der Handelsvertrag der EU mit Japan ist. Das ist die direkte Antwort auf den Handelskrieg, den Donald Trump losgetreten
hat. In der Sicherheitspolitik ist das ein bisschen schwieriger.
In der Sicherheitspolitik wird das mit Sicherheit nicht gehen. Da kann man die USA nicht ersetzen. Aber hier genau. Ist unsere Debatte am Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Radioabend im Deutschlandfunk.
Das war die Sendung zur Diskussion. Russland-Affäre. Trump und die Demokraten nach dem Mueller-Bericht. Es diskutierten Andrew Dennison, Transatlantic Networks, Jackson Janes von der Johns Hopkins Universität, Thilo Kössler, Deutschlandfunk-Korrespondent Washington, sowie Constanze Stelzenmüller, Brookings Institution. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur, Deutschlandfunk.